Staub oder Götter? Das ist die Frage nach unserer Identität. Und ich finde den Titel total cool, ich habe den schon länger. Staub und Götter, das ist so eine Riesendiskrepanz. Und ich lese euch ein paar Verse dazu vor. Erst zum Thema Staub. In 1. Mose 2,7 heißt es: Dann nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen, blies ihm Lebensatem in die Nase und so wurde er ein lebendes Wesen. Und etwas später, nach dem Sündenfall, sagt er zu Adam und Eva: Viel Schweiß müsst ihr vergießen, um euer tägliches Brot zu bekommen, bis du zur Erde zurückkehrst, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Krass. Diesen Spruch hört man öfters bei Abdankungen, bei Beerdigungen, von Staub zu Staub und so. Und alle Hausfrauen wissen, was Staub ist, oder? Ist nicht viel wert, ist flüchtig. Ja, und wie ist das dann mit den Göttern? Im Johannes, Pierre hat den Vers schon angerissen, in Johannes 10 lesen wir, dass die Juden Jesus steinigen wollten. Und dann sagt er zu ihnen: Hey, ich habe so viele gute Werke unter euch getan, für welches genau wollt ihr mich steinigen? Und dann haben sie gesagt: Wir wollen dich nicht dafür steinigen, dass du gute Werke getan hast, sondern weil du ein Gotteslästerer bist. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Und jetzt müsst ihr gut zuhören. Da sagt auch Jesus tatsächlich: Steht nicht in eurem Gesetz der Satz: Ich habe gesagt, ihr seid Götter? Steht nicht in eurem Gesetz der Satz: Ich habe gesagt, ihr seid Götter? Hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet ist, Götter genannt, und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Wirst du mit dem fertig? Also ich würde sagen, Jesus reizt ein Thema massiv aus, oder? Seine Art zu argumentieren, seine Art von Theologie und so ist unglaublich. Wie komme ich zu diesem Thema? Wir hatten vor einiger Zeit einen besonderen Anlass, der nannte sich Skyline Time. Übrigens am 29. März, Freitagabend, ist es wieder soweit. Okay. Es ist eigentlich eine Zeit auch vom Experimentieren. Wir haben noch nie so etwas gemacht, aber es war wirklich gut. Es war wirklich gut. Eine Zeit, wo nicht einfach nur Programm war, sondern viel Freiheit. Ihr könnt das da unten lesen. Und da gab's so einen Kairos. An diesem Abend gab es so ein einschneidendes Erlebnis. Denn wir haben ein Lied gesungen, Euser Schöpfer heißt das. Und da gibt es eine Zeile, da singen wir: Gewaltig bist du und ich bin so klein. Also gewaltig bist du und ich bin so klein. Und wir haben das so, ich weiß nicht, so an die 6, 7 Mal gesungen. Und dann hat jemand sich gemeldet und hat gesagt, irgendwie finde er, das sei einfach nicht ganz stimmig. Wie wäre es, wenn wir singen würden: Gewaltig bist du und ich bin dein Kind. So wie jetzt beim letzten Lied, oder? Gewaltig bist du und ich bin dein Kind. Und dann haben wir das etwa 7 Mal gesungen. Und das war wirklich ein ganz spezieller Moment. Und anschließend, in den Tagen darauf und so, habe ich gemerkt, dass es dazu ganz unterschiedliche Ansichten gibt. Jemand findet genau das mit dem Kind, das kommt echt gut an. Jemand anders sagt: Hey, ich habe kein Problem mit Klein. Meine, Gott ist der Schöpfer und ich bin geschaffen, Gott ist der Töpfer und ich bin der Ton. Kein Problem, ich kann mit dem umgehen und ich fühle mich deshalb nicht minderwertig. Aber trotzdem war es interessant. Aber eigentlich, ich war oft in Gedanken bei diesem Thema, eigentlich zählt ganz schlussendlich nur die Sicht Gottes über uns. Auch wenn wir unsere persönlichen Schwerpunkte vielleicht an einem anderen Ort setzen. Es geht nicht in erster Linie darum, was ich über mich selber denke oder was andere über mich denken, sondern darum, was Gott über mir denkt. Das ist der Punkt. Und dem wollen wir heute etwas nachspüren. Lasst uns in einem kleinen Streifzug durch das Alte und Neue Testament mal ausgewählte Stellen anschauen zu diesem ganzen Spannungsfeld von Staub und Götter und schauen, was uns die Bibel zum Thema Identität sagt. Der erste Vers oder die erste Stelle, die habe ich bereits gelesen am Anfang, die ganze Geschichte mit dem Staub. Und eine andere, längere Stelle, die lese ich euch vor aus Jesaja 40, die mit gewaltigen Worten zum Ausdruck bringt, dass Gott wirklich der Schöpfer ist und wir nicht, dass er Gott ist und wir nicht. Oder doch? Also diese Aussage von Jesus steht nicht in euren Schriften, ihr seid Götter, das lässt sich wirklich schwer verdauen. Und ich glaube, wenn wir diesen Anspruch erheben würden und jemand sagt, ja, wer bist du dann? Und sagt so, ja, ich bin ein Gott. Also dann würden alle denken, du bist ein Komischer. Oder? Okay, Jesaja 40, ab Vers 12. Ich lese mal bis Vers 26. Das ist bei mir überschrieben, der Schöpfer der Welt als Herr der Geschichte. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen? Wer kann mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen? Oder die Berge und Hügel auf der Waage wiegen? Wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm gute Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Stäublein auf der Waage. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alles Wild auf dem Libanon reicht nicht aus und alle seine Bäume geben nicht genug Brennholz für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Cooles Bild. Alle Völker sind vor ihm wie nichts, mit all ihrer Macht zählen sie nicht für ihn. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Da macht ihr doch tatsächlich Götterbilder. Der Gießer, der fertigt eine Bronzefigur an. Und der Goldschmied beschlägt sie mit Gold- und Silberstreifen. Der Auftraggeber wählt als Sockel ein Stück Holz, das nicht fault, und sucht sich einen geschickten Handwerker, der das Bild darauf befestigt, sodass es nicht wackelt. Begreift ihr denn nicht? Könnt ihr nicht hören? Wird es euch nicht seit Urzeiten verkündet? Sagen es euch nicht die Fundamente der Erde? Gott thront hoch über dem Erdkreis, sodass die Menschen für ihn so klein sind wie Heuschrecken. Wie ein Tuch hat er den Himmel ausgespannt, wie ein Zeltdach, unter dem die Menschen wohnen. Die Großen und Mächtigen der Erde sind vor ihm nichts und werden vernichtet. Eben erst sind sie hochgekommen und schon ist es mit ihnen zu Ende. Es ergeht den Mächtigen wie dem Keimling oder Setzling, der gerade Wurzel schlägt. Der Gluttauch des Herrn bläst sie an und sie verdorren und der Sturm trägt sie fort wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Ein gewaltiger Text, der uns Menschen einen Platz zuweist und sagt, hey, das ist Fakt. Ihr alle Völker, ihr Nationen, ihr Großen und Mächtigen dieser Erde, das müsst ihr euch einfach merken. Und wenn wir dann etwas weitergehen, müssen wir nochmal zurück zu 1. Mose 26 und 27. Die Verse vorher, die reden ja nicht nur vom Staub, sondern wir lesen dann da auch, dass Gott sagt, hey, lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Schöpfung. Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Also wir haben diesen Text, das Jesaja, und dann ganz am Anfang unserer Bibel diese Verse, wo es heißt, dass wir im Bild Gottes, dass Gott ursprünglich die Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Und dann natürlich diese Götterstelle, die wir schon gehört haben. Eine Frage, was würdest du zu Johannes dem Täufer sagen? Was war das für ein Mensch? Was für eine Bedeutung würdest du Johannes dem Täufer zumessen? Findest du, er war eher ein bedeutender Mensch, oder findest du, er war eher ein bisschen unbedeutend? Deine Theologie, was würdest du sagen?
Bedeutendste Prophet,
ja. Okay. Die Passage, die wir jetzt miteinander anschauen, ist wirklich etwas ganz Wesentliches. Jesus hat Folgendes gesagt über den Johannes. Und wir sind ja beim Thema Identität. Er sagte, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes. Also da hätten wir den Mose, oder? Johannes ist größer. Da hätten wir den Abraham, der Johannes ist größer. Da hätten wir die Propheten, den Elia und den Elias, Johannes ist größer. Da hätten wir den Adam, die Eva, der Johannes ist größer. Jesus sagt, unter allen Menschen, die von einer Frau geboren wurden, ganz natürlich in unsere natürliche Welt, ist Johannes der bedeutendste und der größte von allen. Das ist ein starkes Wort. Er ist übrigens auch dieser Elia, den das Alte Testament uns verheißt. Das hat Jesus gesagt. Mit dem Johannes Täufer ist der Elia gekommen, auf den ihr wartet. Und dann fährt Jesus fort. Und doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als er. Und doch ist im Reich Gottes der Geringste größer als er. Also wir haben diese zwei Reiche, wir haben diese Schöpfung, diese Erde, die natürliche Welt und so, und dann haben wir das Reich Gottes, und Jesus macht einen Sprung und sagt, hey, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als dieser Johannes. Also Jesus gibt dem Geringsten im Reich Gottes eine unvergleichliche Stellung. Da könnte jemand sagen, ah, dann gibt es ja doch kleine und geringe. Es ist interessant, es gibt in Matthäus einen ganzen Abschnitt, wo Jesus über die Kinder redet und die Kinder die Kleinen nennt und sagt, hey, wer einen von diesen Kleinen dazu verführt, dass sie vom Glauben abfallen, dem sollte man einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn im Bodensee versenken, oder? Da kennt Jesus gar nichts, oder? Also Kleine, das kommt mal bei den Kindern vor, aber es gibt auch im Römerbrief eine Passage, wo etwas über Geringere gesagt wird, über Schwächere, über weniger Ehrenwerte und sogar solche Menschen im Reich Gottes, die Anstoß erregen. Das ist in der ganzen Geschichte, wo er über den Leib redet. Er sagt, der Leib Christi besteht aus vielen verschiedenen Organen. Und keines kann sagen, wir brauchen dich nicht oder ich brauche dich nicht. Und er sagt, es gibt da auch Organe, die sind weniger bedeutend oder die nicht besonders, es gibt welche, die wir sogar bedecken. Das ist eine eigenartige Stelle. Aber und ganz am Schluss sagt er, heißt es dann, Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Ich denke, es gibt in unseren Augen im Reich Gottes, in der Kirche, Menschen, die von größerer Bedeutung sind oder von geringerer Bedeutung. Denken wir an die großen Evangelisten, Frauen und Gottesmänner, die einen unwahrscheinlichen Einfluss hatten. Ich lese zum zweiten Mal das Buch Die Generäle Gottes. Da sind solche Menschen skizziert und es wird von ihnen geschrieben. Und dann gibt es Menschen, die sind in unseren Augen unbedeutend, aber nicht in den Augen Gottes. Gott hat gesagt, er schaut nicht auf die Person. Es gibt Menschen, die in unseren Augen weniger bedeutend sind oder unbedeutend, die vielleicht einfache Dienste tun im Reich Gottes oder in einer Gemeinde. Aber das ist unsere Art von Ansicht. Ich bin überzeugt, dass das bei Gott nicht so ist. Aber trotzdem nimmt er es auf und sagt, hey, die Unscheinbaren, oder ich gehe mal zurück zu Johannes, der Geringste, der Unscheinbarste im Reich Gottes ist größer als dieser Johannes. Und damit bringt er dem Geringsten und den anderen natürlich auch eine unwahrscheinliche Würde entgegen. Er würdigt uns. Er macht uns groß. Aus lauter Gnade und aus lauter Güte. Und eine weitere Stelle, die ich mit euch anschauen möchte, ist, habe ich das schon übersprungen? Moment mal. Mal schauen. Okay, ja, die habe ich vergessen, aber die finde ich auch sehr gut. Der Psalmist schreibt da im Psalm 8, ähnlich so wie in Jesaja, sagt er, ich bestaune den Himmel, ich bestaune das Werk deiner Hände, den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. Und dann sagt er, wie klein ist da der Mensch? Wir geben uns Mühe, auf den Mond zu fliegen, vielleicht irgendwann später auf den Mars und denken, wow, wir sind so gut. Und der Psalmist sagt, nee, wir sind so klein. Wir sind so klein, so gering und unbedeutend. Und dann kehrt eine Kehrtwendung ein. Und dann sagt er, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast die Macht und Würde verlieren. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Und das stimmt, das finden wir in der Stelle aus 1. Mose. Geschaffen in seinem Bild. Und er sagt, es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Und Jesus hat gesagt, ihr seid Götter. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alles hast du ihm unterstellt. Die nächsten Verse, die wir zusammen anschauen, es sind nicht typische Aussagen über unsere Identität, wie wir sie vielleicht kennen. So im Sinne von, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt, du bist ein Bruder von Jesus. Jesus hat gesagt, du bist mein Freund, meine Freundin und so weiter. Es geht um die Würde der Nachfolger. Also Gott selber würdigt die Söhne und Töchter des Vaters, indem er ihnen einen besonderen Stand gibt. Und das hört sich dann so an aus Matthäus 10. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer mich aufnimmt, nimmt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Er identifiziert sich enorm mit uns. Als Paulus die Christen verfolgte und Jesus ihn vom Pferd stürzte, was hat Jesus dazu ihm gesagt? Er hat gesagt, Saul, was verfolgst du mich? Er hat gesagt, warum verfolgst du die Christen? Er hat gesagt, warum verfolgst du mich? Jesus nimmt das sehr, sehr persönlich. Und was sagt das aus über seine Sicht über uns? Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wir kennen das auch bei der Aussendung von den 12 und von den 77. Er hat gesagt, wenn sie euch ins Haus aufnehmen und sagen, Friede diesem Haus, dann wird da was geschehen. Und wenn sie das nicht wollen, kommt der Friede zurück. Es ist so wie wenn irgendeine hohe Persönlichkeit bei dir zu Hause auftaucht. Und dann sagt er weiter, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird auch wie ein Prophet belohnt. Also wenn jemand, der nicht an Jesus glaubt, einen Propheten aufnimmt und ihn bewirtet oder was auch immer, weil er ein Prophet ist, wird er auch wie ein Prophet belohnt. Bemerkt ihr die Stellung, die Jesus uns gibt, seinen Söhnen und Töchtern, dieses Vorrecht, das Unverdiente. Na, es ist, wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird auch wie ein Gerechter belohnt. Ist eigenartig, dass Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, belohnt werden. Vielleicht verstößt das gegen unsere Theologie. Keine Ahnung. Und am Schluss sagt er, und wer einem ganz unbedeutenden kleinen Menschen auch nur einen Schluck kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, ich versichere euch, wer das tut, wird ganz gewiss nicht leer ausgehen. Kannst du dich damit anfreunden, dass du so eine wichtige Persönlichkeit bist? Und zuletzt noch eine bekannte Stelle aus 1. Petrus 2, 9 bis 10, wo der Petrus in seinem Brief schreibt, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Und damit in diesem Zusammenhang ist gemeint, dass sich die neue Gemeinschaft aus Juden, die Jesus als den Messias akzeptiert haben, und die aus den Heiden, die gläubig wurden, das ist ein neues Volk. Und er sagt, ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Früher, da wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von meinem Erbarmen. Jetzt hat er euch aber sein Erbarmen gezeigt. Was können wir daraus lernen? Gott hat die Menschen, die der guten Nachricht von Jesus Glauben schenkten, auf unverdiente Weise erhöht. Er hat uns geadelt. Er hat uns zu Rittern geschlagen und zu Prinzessin. Und das ist Gnade. Er hat uns in diesen ursprünglichen Zustand versetzt durch Jesus. Es war spannend mit jemand, mit dem ich diskutiert habe über das kleine Wörtchen Chli, ich bin klein vor Gott. Da wäre vielleicht auch nahe, hey, ein Ausdruck von meiner Demut. Ich sehe wirklich, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott ist der Schöpfer und ich bin das Geschöpf. Er hat das Universum gemacht und so weiter. Aber heißt Demut nicht gerade eben, dass ich den Stand einnehme, der Gott mir zuweist? Was ist Demut? Ich würde das so skizzieren. Demut ist der Ort, den Gott mir zuweist. Also nicht zu hoch, aber auch nicht zu gering von mir selber denken. Vielleicht mag jemand einwenden, ja, aber zum Beispiel beim Lied von der Maria, als Maria bei Elisabeth war und das Lied gedichtet und geschrieben hat, sagt sie, ich bin die geringste Dienerin. Oder vielleicht der Richter Gideon, als er von dem Engel, von Gott berufen wurde und sagt, hey, du starker Held, durch dich rette ich Israel. Der sagt, ja, meine Sippe ist die kleinste und ich bin der Jüngste, was faktisch natürlich stimmt, doch Gott sah noch viel mehr. Oder Mose, der vorige Busch in der Wüste, als Gott ihn beruft, als Erlöser für die Juden in Ägypten. Und er dann sagt, ja, wer bin ich? Wer bin ich? Ich habe eine schwere Zunge, ich kann gar nicht gut reden. Und Gott hat es ja dann souverän gelöst. Oder wenn Paulus sich selber als geringster unter den Aposteln bezeichnet, da könnte man dann denken, ja, aber da ist doch das auch. Ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir Selbstaussagen von biblischen Personen nicht einfach als Lehre bezeichnen. Sondern die wahre Lehre, das ist das, was Gott über uns sagt. Das ist die wahre Lehre. Und was ich heute möchte, ist dein und mein Herz für Gottes Realität zu gewinnen. Es geht um nichts anderes. Was ist Gottes Realität über dir? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder entscheiden, in erster Linie uns mit dem eins zu machen, was Gott über uns sagt. Nicht unser Selbstbild, nicht was andere über uns sagen, sondern herauszufinden, wie sieht mich mein Vater? Wie sieht mich mein Vater? Und dass wir nicht geringer von uns denken als unser Vater. Und dass wir unser Denken in Übereinstimmung bringen mit ihm. Ich denke, das ist gar nicht so einfach. Wie würdest du reagieren, wenn dein Sohn oder deine Tochter sich dauernd abwertet? Als Beispiel. Oder dein Ehepartner. Oder eine Freundin von dir, die mir sagt, ich bin so schlecht, ich bin so klein, ich kann von nichts gebrauchen. Denke, was würdest du sagen, wenn deine Kinder sowas sagen würden? Ich kann nichts und so. Was wäre deine spontane Reaktion? Als Mutter oder als Vater? Ich glaube, wir würden versuchen, ihr das sofort auszureden und klarzustellen, dass das nicht stimmt, oder? Und vielleicht geht es unserem himmlischen Vater manchmal ähnlich, dass er denkt, hey Leute, ich habe euch so geadelt, ich habe euch Titel gegeben, Sir von irgendwas. Und ich habe vorhin Paulus erwähnt, der sich als Geringster unter den Aposteln bezeichnet. Und er bringt das in einem Zusammenhang, Jesus ist auferstanden, und dann schreibt er in seinem Brief an die Korinther, dass sie ihn ja nach der Auferstehung ganz verschiedene Leute gesehen haben. Einmal 500 auf einmal. Und dann erschien er dem Jakobus und dann allen Aposteln und ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Wow. Er sagt, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein. Und da hat er völlig recht, verdienen tut es nicht. Denn niemand von uns verdient es, Sohn oder Tochter Gottes genannt zu werden. Er sagt, ich habe ja die Gemeinde verfolgt. Und dann macht er den Switch und sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden. Und so schreibt er an allen Anfängen seiner Briefen, stellt er sich vor, als Apostel Jesu Christi. Verstehst du? Und wir sollten es ähnlich machen. Wir sollten nicht vergessen, woher wir kommen und uns über dem freuen, was Gottes Güte mit uns gemacht hat. Und das letzte Lied, das wir gesungen haben, nicht mehr länger Sklaven, sondern Kinder. Wir finden das auch im Römer. Das ist die letzte Stelle, die ich mit euch ganz kurz anschauen möchte. Die haben wir da gar nicht drauf. Das ist ja gleich. Okay. Da heißt es, alle, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Habt ihr gut hingehört? Alle, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, oder ich sag mal, der macht euch nicht klein, lässt euch nicht klein oder macht euch wieder klein. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Da haben wir nochmal 2, 3 knackige Punkte. Also Söhne, Töchter, Kinder, Erben und Miterben. Wir werden gleich anschließend ein kurzes Musikstück einspielen. Vielleicht können diese Dinge etwas sacken bei uns. Aber nochmal 2, 3 Schlussgedanken. Frage dich, wo hast du unbiblische, gedankliche oder emotionale Festlegungen über deine Identität? Bemühe dich darum, dein Denken in Übereinstimmung mit deinem himmlischen Vater zu bringen. Bleib nicht hinter dem zurück, was dein Vater über dich denkt. Und nimm deinen von Gott gegebenen Platz ein. Das ist wahre Demut. Damit sind wir am Schluss vom Gottesdienst. Wir dürfen vielleicht noch bis um 15:45 warten, wenn ihr in die Cafeteria reingeht, dass wir das Programm vom Kigo nicht stören. Aber ich möchte auch anbieten, wenn du gerne Gebet möchtest, über irgendetwas Notiz gehört hast oder dich bewegt, dann bist du herzlich eingeladen, führen zu kommen. Wir tun gerne für dich beten und dich segnen. Und die anderen lassen euch einfach noch Zeit, bis ihr durchgeht. Danke.